Vater, als deine erlöste Gemeinde stehen wir vor dir und erheben dich. Der König von allen Königen, der König, der über allem steht und über allem droht. Wir möchten dich erheben, wir möchten dich ehren und wir möchten dir danken, dass du nicht ein König bist, der einfach weit weg ist, sondern ein König, ein Gott, ein Vater, der mitten unter seinem Volk, mitten unter seiner Gemeinde, mitten unter uns wohnt. Und so möchten wir an diesem Morgen uns ausrichten auf dich. Die Adventszeit, wo wir heute reingehen, wo wir uns daran erinnern, dass du Mensch geworden bist, dass du auf die Erde bist gekommen, da möchten wir uns daran zurückerinnern. Und wir möchten uns ganz bewusst so in Erinnerung rufen, dass du in Macht und Stärke und Herrlichkeit einst wirst wiederkommen. Und auf diesen Moment möchten wir uns vorbereiten, wir als Gemeinde, aber auch ich ganz persönlich. Amen. Amen. Klettern, das ist etwas, das mir viel Freude bereitet. Und so habe ich nach dem letzten Abendtreff an einem meiner freien Sonntage quasi gedacht, jetzt gehe ich doch mal wieder mit meinen drei Kindern etwas klettern. Nun, ihr kennt das, es gibt ja diese klassischen Kletterhallen, wie in Adelboden zum Beispiel, da mit hohen Wänden, wo du mit Seil und Gurt hochklettern kannst. Nun gibt es aber auch eine Art Klettern sozusagen für Fortgeschrittene. Das Bouldern. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. Es ist ein Klettern ohne Gurt und Seil in geringer Höhe und wenn möglich dann noch so überhängend, also kopfüber. Ich habe also Bruno und Bettina Schmid angerufen und so sind wir gemeinsam, wir zwei Familien, zusammen Bouldern gegangen. Waren da etwas klettern, nach einer halben Stunde kamen so zwei Typen, junge Typen, durchtrainierte Körper, die haben ihre Muskeln wahrscheinlich irgendwo 2:1 in einer Aktion erhalten und die haben das vorgemacht, also wie das gehen würde, meine ich, da so eben kopfüber da eine Wand hoch zu klettern. Bruno und ich, einer von uns beiden hat das danach gemacht, also ich war es nicht. Aber wo dann niemand hingeguckt hat, also so in einem unbeobachteten Moment habe ich das dann auch versucht. Also ich meine, so kopfüber eine Wand hochzusteigen, war eher einer der kürzeren Momente in meinem Leben. Und ich habe schnell gemerkt, irgendwas fehlt hier. Ich bin dann heim googeln gegangen, was da fehlen könnte. Und das wurde schnell klar, für diese Art von Klettern braucht man Muckis. Da brauchst du Muskeln. Für mich eine große Erleuchtung. Und ja, da waren von Muskeln die Rede, die habe ich noch nie gehört, oder? Und ich bin heute noch nicht ganz überzeugt, ob ich diese Muskeln überhaupt habe. Denn da waren Muskeln genannt, wie zum Beispiel der Latissimuskel oder der kleinen Daumenbeugermuskel. Hast du von dem schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wären aber so zwei Muskeln, die müsstest du trainieren, wenn du länger als 3,5 Sekunden, wie ich da an einer überhängenden Wand aushalten möchtest. Und ich habe gemerkt, ohne ausgebildete oder trainierte Muskeln macht das Bouldern keinen Spaß. Das macht nicht Freude, es ist sogar eher etwas mühsam und frustrierend. Beim Leben mit Jesus und in unserer Jesus-Nachfolge ist es doch oftmals etwas ähnlich, oder? Wir hören davon, dass das Leben mit Jesus Freude machen soll, Spaß machen soll. Wir lesen davon in der Bibel, wir motivieren uns gegenseitig, zum Beispiel hier im Gottesdienst heute Morgen und im Hauskreis. Und dann stürzen wir uns in unseren Alltag und versuchen freudig für Jesus zu leben. Hüa, gib ihm und wir merken, oh, irgendwas fehlt jetzt hier. Ein ganz wesentlicher Muskel des christlichen Lebens, der trainiert werden muss, damit Freude in unserer Jesus-Nachfolge, in unserem Alltag entstehen kann, ist der Muskel, der geistliche Muskel der Heiligung. Ich möchte mit uns einsteigen in den Predigttext von heute Morgen. Er steht in Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Ihr seht ihn auch abgebildet auf der Folie. Da schreibt der Apostel Paulus den Philippern: Darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam. Nicht nur, als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid. Kinder Gottes ohne Makel. Mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Jesus Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. In den ersten Versen dieses Predigttextes spricht Paulus quasi von der Grundvoraussetzung, damit Freude in meiner Jesus-Nachfolge im Alltag entstehen kann. Und es ist noch interessant, er spricht da über Gehorsam und er spricht über Heiligung. Heiligung ist wie der geistliche Muskel, der zur Freude führt. Warum? Weil es schön ist, Sünde zu überwinden. Hast du das auch schon gemerkt? Kämpfe gegen Sünde und Versuchungen zu gewinnen, ist etwas wahnsinnig Schönes. Aber Kompromisse mit Versuchungen und Sünde zu machen, zu straucheln, hinzufallen, bereuen zu müssen, einzugestehen, das war nicht gut. Also bei mir, das löst eher so ein dumpfes Gefühl, ein bitterer Nachgeschmack in meinem Leben, in meinem Herzen aus. Aber da zu merken, zu spüren, Jesus kommt mir zu Hilfe. Er stärkt mich. Er hilft mir zu überwinden und er verändert mich. Das macht Freude. Das löst Freude aus. Und Paulus gibt uns in unserem Text eine ganz zentrale Aufforderung mit in die neue Woche. Eine Aufforderung, die uns helfen soll, diesen geistlichen Muskel der Freude zu trainieren. Ich habe das mal so zusammengefasst: Mach dich schön für Jesus. Vielleicht hat der eine oder andere sich etwas gewundert, vielleicht sich auch geärgert. Oder warum oder wie ich denn heute Morgen so unpassend gekleidet bin und so etwas schludderig daherkomme. Und vielleicht hast du dir ja auch gedacht, also jetzt geht dieser Typ zu weit. Nein, sorry, aber das geht wirklich gar nicht. Jetzt haben wir diesen Daniel doch als Pastoren gewählt. Wir haben ihm das Recht gegeben, vor uns zu stehen, auf die Bühne zu stehen, uns das Wort Gottes auszulegen und jetzt kommt er so da daher, geht aber wirklich gar nicht. Heute Morgen, ich saß am Frühstückstisch, da kam Timeo runter und er wusste, ich werde heute Morgen predigen und ich war so angezogen. Er schaut mich an und fragt: Papi, gehst du heute so gut predigen? Ich habe das bejaht, er hat völlig die Welt nicht mehr verstanden und so: Was macht ihr da? Sogar mein 5-jähriger Sohn hat verstanden. Sorry, aber das geht aber wirklich gar nicht. Wenn du jetzt gedacht hast vorhin, das geht nicht, ich möchte dir von ganzem Herzen gratulieren. Du denkst genau richtig. Dein inneres Gefühl ist also genau richtig geeicht. Ihr habt mich als Pastorin gewählt, hier vorne hingestellt, aber es geht nicht. Es ist absolut unangebracht, heute Morgen so vor euch zu stehen. Meine Kleidung und mein Auftreten passt nicht zu der Stellung, die ich habe als Pastor. Hast du recht? Und gerade um das wird es heute Morgen auch in dieser Predigt gehen. Mach dich als Kind Gottes, deiner Stellung gemäß, schön. Mach dich schick für Jesus, nicht äußerlich, innerlich natürlich. Paulus beginnt in Vers 12 mit einer für uns doch ziemlich unbequemen Aussage. Er sagt, darum meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Luther übersetzt den Schluss etwas anders, der ist uns vielleicht etwas mehr geläufig. Bewirkt euer Heil, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Der Zusammenhang, den Paulus hier aufgreift, der Zusammenhang dieser Aussage ist, dass Paulus uns in den vorangegangenen Versen 5 bis 11 vom zweiten Kapitel des Philipperbriefs uns vor Augen gemalt hat, wie herrlich und wie würdig Jesus Christus ist und wie er vom Himmel auf diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist und Gott gehorsam war. Gehorsam war bis ans Kreuz. Und es ist interessant, Paulus verknüpft jetzt den Gehorsam von Jesus Christus mit diesem kleinen Wörtchen darum, ich habe es da unterstrichen, mit diesem Wörtchen darum am Anfang von Vers 12 mit unserem Gehorsam in der Nachfolge. Und sagt, weil unser Erlöser, weil Jesus Christus gehorsam war, weil er sich durch Gehorsam auch ausgezeichnet hat, so sollen auch wir gerne und mit Freude Gott gehorsam sein und nach Heiligung streben. Wenn du jetzt diese Aussage so liest, oder? Schaff dein Heil, bewirk dein Heil, dann könntest du dich jetzt zurecht fragen und eigentlich musst du dich auch fragen, ja, wie trägt jetzt meine eigene Heiligung zu meiner Errettung bei, oder? Hat jetzt Paulus in diesem Brief an die Philipper vergessen, was wir eigentlich im ganzen Neuen Testament immer wieder zu hören bekommen, was er ja selbst immer wieder in seinen Texten an die Gemeinden schreibt, nämlich, dass wir alleine durch die Gnade von Jesus Christus gerettet werden. So sagt er es ja auch in Epheser 2,8, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Hat er das jetzt vergessen? Hat er es vielleicht bei den Philippen etwas anders überlegt und gesagt, ja, diesen Philippen, oder denen muss man etwas Feuer unter dem Hintern machen, etwas Druck ausüben, die brauchen das, sonst kommt das nicht gut mit diesen Philippen. Ganz und gar nicht. Wenn Paulus in seinen Briefen von Errettung spricht, dann lässt sich etwas ganz Interessantes beobachten. Wenn Paulus über Errettung spricht, dann spricht er manchmal über ein Ereignis in der Vergangenheit. Also, dass wir gerettet worden sind. Manchmal spricht er darüber als ein Ereignis in der Gegenwart und manchmal liegt dieses Ereignis der Errettung sogar erst in der Zukunft. Wenn Paulus über Errettung spricht, dann macht er uns eigentlich verständlich, dass Errettung nicht an ein einzelnes Ereignis gekoppelt ist, so wie wir das vielleicht das Bekehrungserlebnis nennen würden, oder wo ich mich Jesus hingewandt habe, Jesus in mein Leben aufgenommen habe oder er mich bei sich aufgenommen hat, je nachdem, wie man das so dreht, sondern er spricht über deine und meine Errettung als ein Prozess, der am Tag meiner Bekehrung beginnt, aber erst in der Ewigkeit abgeschlossen sein wird. Und innerhalb dieses Prozesses der Errettung gibt es verschiedene Teile. Der Tag der Bekehrung ist so ein Teil, Glauben ist so ein Teil, Heiligung ist so ein Teil, das letzte Gericht ist so ein Teil, die Verherrlichung ist so ein Teil. Und jetzt müssten wir uns eigentlich fragen, ja, wenn es verschiedene Teile in diesem Prozess der Errettung gibt, welcher ist entscheidend, oder? Das ist ja jetzt interessant. Also welcher dieser Teile bringt jetzt so meine Errettung als Ganzes zustande? Weißt du welcher? Gar keiner. Und das ist das Evangelium. Keiner. Keiner dieser Teile, Bekehrung, Glaube, Heiligung und so weiter, bewirkt oder vollbringt deine und meine Rettung. Wenn du heute Morgen hier drin sitzt, als erlöstes Kind Gottes, Denn einzig und allein aus dem Grund, dass Jesus Christus deine Errettung vollkommen am Kreuz von Golgatha durch seinen Tod und durch seine Auferstehung erwirkt hat. Daran hängt deine und meine Errettung als Ganzes. Sie hängt an Jesus Christus. Deine Rechtfertigung hängt am Kreuz. Das ist etwas nicht, das in dir ist, sondern deine Errettung, deine Rechtfertigung, meine Rechtfertigung als Kind Gottes ist am Kreuz. Dort ist wieder Ausgangspunkt. Wenn wir also jetzt lesen, schafft, bewirkt euer Heil, bewirkt eure Rettung, dann ist das nicht gemeint in dem Sinne, dass wir noch etwas dazu beizutragen hätten, weil nicht klar ist, ob denn meine Rettung überhaupt zustande kommt. Ist nicht gemeint. Sondern was Paulus meint, ist, dass innerhalb dieses Prozesses der Errettung, innerhalb auch der Heiligung sichtbar werden soll, was Jesus bereits in meinem Leben getan hat. Es soll sichtbar werden, meine Rechtfertigung soll sichtbar werden, das soll herausgearbeitet werden, so dass dieses neue Leben als gerechtfertigtes Kind Gottes immer wie mehr sichtbar wird. Das, was Jesus getan hat, herausgearbeitet wird und ich irgendwann mal so aussehe, wie Gott mich haben will. Jetzt, wie können wir uns dieses Sichtbarmachen meiner Rettung, unserer Rettung vorstellen? Wenn wir mal rauszoomen, so ins Neue Testament und verschiedene Texte lesen, dann werden wir feststellen, dass Heiligung als etwas sehr Fröhliches und Schönes dargestellt wird. Und ein Bild, das im Neuen Testament eben viel verwendet wird, ist das Bild, sich schön zu machen. Ich denke da an Jesus, der zu Beginn seiner Bergpredigt sagt, glückselig sind diejenigen, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Interessant, oder? Wir halten uns fern von Sünde, nicht damit wir Gott sehen werden, sondern weil wir uns darauf freuen, Gott einmal sehen zu dürfen. An einer anderen Stelle erzählt Jesus ein interessantes Bild oder ein Gleichnis von einem Hochzeitsfest und wie der König ein Essen gibt. Und da kommen ganz viele Gäste, schickimicki, gut gekleidet im Anzug. Und dann kommt ein Gast, der ist nicht gut gekleidet, so wie ich heute Morgen. Völlig daneben. Der kommt und der hat es nicht für nötig erachtet, sich auf dieses Fest, auf dieses Hochzeitsmahl vorzubereiten, auf diese Begegnung mit dem König und der Gäste, sich schön zu machen. Und Jesus greift dieses Bild im Zusammenhang mit Heiligung auf und sagt, dieser Mann, er hätte ein Hochzeitsgewand anziehen müssen. Heute wäre das jetzt Anzug mit Flieger oder Krawatte, klar. Aber der hätte ein Hochzeitsgewand anziehen sollen für das Fest. Sein Auftreten, das passte irgendwie nicht zu der Ehre und zu der Stellung, welche der König diesem geladenen Gast hat zuteilwerden lassen. Nun, vielleicht erinnerst du dich selbst daran, wie du dich das letzte Mal schön gemacht hast für eine Hochzeitsfeier. Oder? Wie du so vor dem Spiegel gestanden bist, die Haare frisiert hast, geschaut, dass das so alles passt, dich gefreut hast, gedacht, so, das muss super aussehen, ich habe ja eine gute Einladung erhalten von einem Kollegen, die Männer unter uns haben dann noch etwas Gel in die Haare getan, oder, dass das alles super schön passt. Gesicht waschen, oder, du möchtest ja nicht halb verschlafen, wie ich heute Morgen, da an dieses Fest erscheinen und hast dir wirklich Mühe gegeben, dass da alles so passt, die Frauen unter uns, aber vielleicht auch einige Männer haben noch das Cremeli genommen, dass schön alle Falten weggehen, oder? Je älter, desto besser. Das ist ganz wichtig für das Hochzeitsfoto mit dem Brautpaar. Alle Falten müssen weg, hast du dich da vorbereitet. Es geht bei mir etwas alles schnell, ich weiß. Und dann hast du dir überlegt, okay, was ziehe ich jetzt an? Bist vielleicht zum Kleiderschrank gegangen, hast gedacht, Bordeaux ist grundsätzlich recht schön. Das gefällt mir, auch blau würde eigentlich gut passen. Aber mir so für ein Hochzeitsfest, was so richtig edel ist, das ist weiß, oder? Dann bist du so vor dem Kleiderschrank gestanden, hast gedacht, okay, das würde passen, hast ein Hemd, also ich bin jetzt Mann, oder? hast dein Hemd genommen, hast dich umgezogen, gedacht, ja, das sieht doch schon ziemlich viel besser aus, wenn ich mich so im Spiegelbett... Gut, nein, diese Schlabberhosen geht gar nicht. Also, Schlabberhosen weg. Ja, das, ja, für uns Männer ist das manchmal etwas heikel, weil wenn du Anzug trägst, oder? Wenn du Anzug trägst an einem Hochzeitsfest, dann möchtest du ja nicht dem Bräutigam Konkurrenz machen. Aber grundsätzlich, wenn du so für ein ganzes Fest eingeladen wirst, dann macht sich eigentlich Anzug ziemlich gut. So, bin gleich soweit. Ich denke, zu Hause geht das alles etwas weniger schnell, aber ich bin wieder da. Gut. Ja, die Schuhe, die fehlen natürlich noch, das ist ganz wichtig. Die sollen ja auch zum Gurt und alles passen. So. Also, ich weiß nicht, bei mir geht das jetzt etwas schnell. Aber, wie ist das bei dir zu Hause? Empfindest du das als etwas Mühsames und Anstrengendes, dich so für ein Fest vorzubereiten? Ich sehe einige Frauen, die nicken. Das ist klar, oder? Für die Frauen ist das etwas anstrengend. Passt jetzt die Handtasche so zu meinen Schuhen? Oder soll ich jetzt anstelle des Abendkleides doch eher eine Bluse anziehen? Und wenn ja, warum? Ganz wichtige Frage. Für uns Männer ist das einfacher, ihr merkt es, oder? Schrank auf, Anzug raus, Schrank zu, fertig. Aber auch wenn das für die Frauen manchmal etwas Anstrengendes ist, sich vorzubereiten so für eine Hochzeitsfeier eines Freundes, einer Freundin, dann ist doch die Vorbereitung von Vorfreude auf das Fest geprägt, oder? Und wie viel mehr, wenn man selbst Braut oder Bräutigam ist. Die einen, die haben das schon erlebt, die anderen träumen noch davon. Das ist etwas Schönes. Boah, eine Braut. Eine Braut, ihr Lieben, das ist dann wirklich anstrengend, oder? Stell dir vor, 20 Nägel. 20 Nägel. Schneiden, polieren, grundieren, lackieren, frisieren. Nein, das kommt dann bei den Haaren. Die Frisur einer Braut, das fasziniert mich immer wieder. Das ist der reine Wahnsinn, oder? Haare wie nie vorher und nie nachher im Leben. Aber eine Augenweide und... Ja, ich lache, aber es ist doch so. Und dann ganz interessant, Naomi und ich, wir erleben das immer wieder in der Hochzeitsvorbereitung, im Ehevorbereitungskurs, oder? Das gibt es so eine freudige Anspannung auf das Fest. Sie freuen sich, viele Vorbereitungen. Und dann so ein paar Wochen vor der Hochzeit, manchmal auch ein paar Monate vor der Hochzeit, da kommt so eine freudige Ruhe. So eine Entspanntheit beim Paar. Das ist nämlich genau der Zeitpunkt, wo die Frau das Hochzeitskleid gefunden und gekauft hatte. Oder dann sind 80% der Probleme der Frauen gelöst auf die Hochzeit hin. Nein, es ist so, die ganzen Vorbereitungen sind doch von Vorfreude geprägt. Hast du schon mal eine Braut gehört oder gesehen, die 3 oder 4 Stunden am Tag ihrer Hochzeit auf dem Coiffeurstuhl sitzt und sagt, nein, aber das geht ja gar nicht. Also so ist das Affentheater, was wir da machen. Und das ist reine Zeitverschwendung, das ist doch einfach nur mühsam und sowieso. Ich könnte auch gerade im Stallgewändli vor dem Traualtar, oder? Der Bräutigam, der liebt mich ja sowieso. Oder? Der hat ja quasi schon Ja gesagt, also spielt doch gar keine Rolle mehr. Nein, eine Braut, die sitzt auf diesem Stuhl und ist angespannt, freudig angespannt. Werde ich ihm gefallen oder nicht? Ja, nein, natürlich, er liebt mich, aber ich möchte ihm doch gefallen. Oder? Und ihr Lieben, genau das ist das Bild, das Jesus aufgreift von seiner neutestamentlichen Gemeinde. Die Braut, die sich vorbereitet. Die Braut, die sich vorbereitet und sich darauf freut, einmal Jesus zu begegnen. Philippus tippt dies in Vers 16 ganz kurz an. Paulus im Philipperbrief, wenn er sagt, euer Leben soll Grund zum Rühmen, Grund zur Freude geben an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. an dem Tag, an dem er kommt und seine Braut in Empfang nimmt. Ihr spürt, ich spreche ganz bewusst sehr bildlich, damit wir verstehen, dass Heiligung im Neuen Testament als etwas sehr Schönes, Erstrebenswertes und Freudiges dargestellt wird. Und es ist wirklich etwas Schönes, wenn wir uns schön machen für Jesus. Es ist etwas Schönes, wenn wir uns darum bemühen, liebevoll mit unseren Partnern umzugehen. Es ist etwas Schönes, wenn wir uns darum bemühen, liebevoll und geduldig mit unseren Kindern umzugehen. Das soll nicht unbedingt so automatisch geschehen, habe ich irgendwo gelesen vor kurzem. Es ist doch etwas Schönes, wenn wir nicht ins negative Geschnurr von den Arbeitskollegen, von den Arbeitsgespernli mit einsteigen, über die blöden Lehrer und über den Vorgesetzten und so weiter. Es ist etwas Schönes, Befriedigendes, wenn wir uns darum bemühen, zufrieden zu sein, nicht neidisch zu sein. Wenn wir versuchen, nicht allen Wünschen, allen Impulsen, allen Versuchungen einfach nachzugehen, sondern eben Jesus treu zu sein. Warum? Weil wir wissen, für wen wir das tun. Ich liebe den Apostel Johannes, dieser Liebesprediger, bei dem die Liebe im Zentrum der allermeisten seiner Aussagen steht. So sagt er zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, im Vers 3. Denn das ist Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann kommt, seine Gebote zu halten, ist nicht schwer. Schaut, wenn der Beweggrund stimmt, warum wir seine Gebote halten, weil wir Gott unsere Liebe zeigen wollen, weil wir uns schön machen wollen für ihn, dann ist das nichts Anstrengendes, dann ist das nicht schwierig. Aber wenn die Motivation, der Beweggrund reiner Gehorsam ist, also du musst schon, du sollst schon, sowieso und hier sind die Limits, dann ist das ganz, ganz anstrengend und mühsam. Ich möchte uns an einem Beispiel verdeutlichen, was der Unterschied ist zwischen einem Christen, der aus Liebe zu Gott nach Heiligung strebt, versucht Gott in Liebe nachzufolgen und einem Menschen, der das einfach nur aus Pflichtbewusstsein tut. Einige unter uns, die haben ein ziemlich gutes Musikgehör und so ein angeborenes Taktgefühl. Sobald Musik abgespielt wird, dann fängt etwas in ihnen an zu bewegen, oder? Da kommt Rhythmus und dann fangen sie an, ganz natürlich, sich im Rhythmus zu bewegen. Sie fangen an zu schnippen, sie fangen an zu tanzen und sie gehen richtig in der Musik auf, weil sie Musik lieben. Das ist angeboren. Wow, das macht Spaß. Jetzt stellen wir uns einmal eine Person vor, die ist in einem Raum und die hört Musik. Und genau das passiert. Sie fängt an, sich im Rhythmus zu bewegen, sie schnippt mit den Fingern, sie fängt an zu tanzen und sie strahlt über das ganze Gesicht, weil es Freude macht, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen. Jetzt stellen wir uns eine zweite Person vor. Die kommt in diesen Raum und diese Person ist taub. Also sie hört nichts. Ich repräsentiere diese Person jetzt mal, diese taube Person, indem ich einen Pamir anziehe. Also jetzt höre ich nichts mehr. Diese Person, die kommt in den Raum und sieht da die andere Person, wie sie sich irgendwie bewegt, schnippt und tanzt und sichtlich Freude empfindet und ein strahlendes Gesicht hat und die sagt, ja, das muss Spaß machen, oder? Das ist sicher etwas mega Schönes. Ich will das auch. Das ist ansteckend. Und sie fängt auch an, sich so zu bewegen, schaut immer mal wieder rüber und fängt an, das zu kopieren. Und so nach 10 Minuten hat sie die Bewegungen der tanzenden Person richtig gut kopiert. Und nach 20, 30 Minuten denkt sie, ja, also, ich finde das jetzt eher etwas anstrengend, da einfach mich da so zu bewegen. Und die lacht noch die ganze Zeit. Das ist eher gute Miene zum bösen Spiel. Oder das ist mühsam, reine Gymnastikübung. Lass es sein. So ein Quatsch. Spürt ihr den Unterschied? Den Unterschied zwischen diesen zwei Personen. Diese beiden Personen verdeutlichen den Unterschied zwischen jemandem, der aus Liebe zu Gott lebt und aus Liebe zu Gott seine Gebote hält, sich für ihn schön macht, und jemandem, der im Reich seiner eigenen Anstrengungen gefangen ist. Von außen mag das irgendwie gleich aussehen, die bewegen sich ziemlich gleich. Aber der Unterschied ist wortwörtlich der Beweggrund dieser zwei Personen. Während sich die eine Person aus Liebe zur Musik bewegt und das Freude auslöst, sie Freude empfindet, empfindet das die taube Person als anstrengende Gymnastikübung. Während der eine von Gottes Liebe angesteckt, aus Liebe zu ihm als Antwort versucht, Gottes Gebote zu halten, ein Leben in Heiligung zu leben, nach Heiligung strebt und dabei Freude empfindet, ist das für Menschen, welche einfach vielleicht christlich sozialisiert sind oder versuchen, so ein angepasstes Christentum zu leben, oft sehr abgekämpft und ein mühsames, stressiges Christenleben. Für sie ist Heiligung Nachfolge, die nicht Freude, sondern eher Muskelkater auslöst. Wir spüren, wenn es um Heiligung in unserem Leben geht, dann ist das keine moralische Standpauke, sondern es ist eine Liebesbeziehungsangelegenheit. Wenn nun Heiligung so etwas Schönes ist, wie ich es behaupte, wie wir es in der Bibel lesen, warum dann mit Furcht und Zittern? Warum mit Furcht und Zittern? Weil es um Gott geht. Von Gott geliebt zu werden, liebe Geschwister, das ist keine Selbstverständlichkeit. Gottes Liebe zu uns hat ihn alles gekostet, absolut alles. Seine Liebe zu dir und zu mir hat ihn seinen Sohn gekostet. Also so darf doch das Sichtbarmachen meiner Rechtfertigung mich auch etwas kosten. Heiligung ist kein Selbstläufer, es kann durchaus anstrengend sein, den Muskel der Heiligung zu trainieren. Es tut weh zu widerstehen in diesem Moment, wo es die eben verkläpfen will. Es tut weh zu widerstehen da, wo die Versuchung ganz stark ist und du ihr eigentlich nachgeben willst. Und da zu sagen, ich möchte mich schön machen für Jesus, das ist Muskeltraining pur. Aber sich schön zu machen für Jesus ist eben nicht wie einfach ein sich schön zu machen für eine casual Freitagabendparty irgendwo im Ausgang mit ein paar Kumpels. Sondern es geht darum, Gott zu begegnen. Für den Ausblick auf diese königliche Hochzeit, wo wir einmal als Braut Jesus entgegenlaufen werden, da ist kein Detail nebensächlich. Der Wunsch, ein angepasstes Gegenüber zu sein, der ist in mir sehr stark. Ich möchte nicht einmal vor Jesus stehen und wissen, ich bin gerechtfertigt, aber ich komme so schlampig daher. Ich möchte das nicht. Ich möchte meinem Jesus gefallen. Ich möchte ein passendes Gegenüber für ihn sein. Und darum machen wir uns schön für Gott mit Furcht und Zittern, mit Ehrfurcht und Respekt. Und in diese Spannung hinein, in diese innere Spannung hinein kommt jetzt mit Vers 13 eine ermutigende Seite. Ich zitiere ganz bewusst die Luther-Übersetzung, die ist uns etwas geläufiger. Da schreibt Paulus, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das finde ich so etwas Schönes. Gott selbst sorgt dafür, dass du dich als gerechtfertigtes Kind Gottes nicht nur schön machen kannst, sondern es auch willst und du ihm einmal gefallen wirst. Jetzt, wie passen diese zwei Verse da, Vers 12 und Vers 13, so zusammen? Also einerseits sollen wir uns darum bemühen, wir aktiv sein, Gott gehorsam zu sein, und andererseits ist es Gott, der das in mir bewirkt. Augustinus, der Kirchenvater, der hatte auf diese Spannung eine gute Antwort auf Lager. Er hat geschrieben, Gott bringt uns in seiner Gnade dazu, das zu tun, was ihm gefällt, indem er uns das begehren lässt, was wir selbst nicht begehren. Oder anders ausgedrückt, alles, was du an Schönheit sichtbar machst in deinem Leben, ist eigentlich das, was Jesus in dein Leben hineingelegt hat. So, und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wisst ihr, ich kann nur für mich sprechen. Für mich bedeutet das, dass ich Gott anflehe. Dass ich immer wieder zu Gott komme und ihn anflehe und sage, Vater, ich weiß, ich sollte mich verändern. Ich weiß, ich sollte ähnlicher sein wie Jesus. Aber ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Weißt du, viele Christen, ich glaube auch die frommsten Christen, die schaffen es nicht. Vielleicht verstecken sie es nur besser. Und gerade da, zu Gott zu kommen und zu schreien, ich sollte mich verändern, ich schaffe es nicht. Bitte verändere du meinen Willen. Bitte komm du mir zu Hilfe. Ich brauche dich. Da gibt es gar nichts in mir, das mich dazu anleitet oder mich dazu bringt, dir wirklich gehorsam zu sein, ein Leben nach deinen Maßstäben zu führen. Das ist für mich Philipper 2,13 ganz praktisch. Und dann zu sagen, und jetzt nehme ich das in Anspruch, was ich gebetet habe, und ich mache mich schön für Jesus. Das bedeutet für mich Philipper 2,13 praktisch. Und wenn wir dann erleben, dass Jesus uns Sünde überwinden lässt, wenn wir merken, wie wir in der Versuchung widerstehen lernen, wenn Männer auf ihren Geschäftsreisen und die Jungs zu Hause, wenn sie alleine sind, sich nicht durch Schmuddelkanäle zappen, sondern eine Sportsendung schauen. Wenn Frauen merken, wie sie über ihre negativen Gefühle, wenn du merkst, dass du da die Kontrolle gewinnst und dich nicht mehr gedemütigt fühlst, wenn du irgendwo in einem anderen Haus bist und die andere Frau so super kocht und so super gastfreundlich und so weiter und du merkst, da hilft mir Gott, diese negativen, destruktiven Gedanken zu überwinden. Wenn wir merken, dass die Liebe über den Ärger triumphiert, und das ist übrigens nicht für die Eltern hier, das ist für die Kinder, das ist für unsere Kinder und für die Teenager, wenn sie merken, dass die Liebe zu den Eltern über den Ärger, dass sie so, noch so doof und altmodisch und so etwas verkorkst sind. So, wenn die Liebe anfängt zu triumphieren, dann wissen wir aus Vers 13, das bin jetzt nicht einfach ich. Weil ich gelernt habe, mich am Riemen zu reißen. Weil ich gelernt habe, es besser zu machen, weil ich es gepackt habe, weil ich ein nächstes Level in meiner Heiligung erreicht habe. Nein, es ist Gottes Schönheit, die sich in meinem Leben zeigt. Und das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge, die Freude auslöst. Das ist Nachfolge, die Gott gefällt, Heiligung, die ihm gefällt, die uns selbst wohltut, Freude auslöst und eben auch andere beschenkt. Paulus leitet ab Vers 16 seinen letzten Gedanken mit der Aufforderung an uns alle ein, dass wir uns am Inhalt des Evangeliums festhalten sollen. Gerade wenn wir uns darum bemühen, Gott nicht ungehorsam zu sein, ein Leben nach seinen Maßstäben zu führen, ein Leben zu führen, das seine Schönheit in uns zeigt, sich in uns zeigt und wir uns für ihn schön machen wollen, dann ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das Leben, das uns Gott in Jesus Christus geschenkt hat, das bestmögliche Leben überhaupt ist. Weißt du, wenn du versuchst, ohne Jesus Christus auf eigene Faust in deinem Leben glücklich zu werden, dann hast du Jesus und seine Worte nicht verstanden, die dir zusprechen, ich möchte dir Leben geben und ich möchte dir das Leben in Überfluss geben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott kann und will uns in jeder Situation unseres Lebens besser zufriedenstellen, als jede Sünde es jemals könnte. Und gerade deshalb ist Heiligung so etwas Schönes. Haltet am Wort des Lebens fest, sagt Paulus, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, so will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Das ist so ein wunderbarer Ausblick. Es wird der Tag kommen, da wird deine Heiligung vollendet sein. Es kommt der Tag, wo es wie nichts mehr herauszuarbeiten mehr gibt, nichts mehr sichtbar zu machen mehr gibt. Das ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Und es wird ein Tag der Freude sein, wo jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und weißt du, wenn wir einmal vor Jesus stehen werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ich glaube, dann wird dem Hinterletzten klar werden, Heiligung ist sowas Schönes und Heiligung löst Freude aus. Wir wollen zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns auf deine Wiederkunft freuen dürfen. Dass der Tag kommen wird, wo wir dich sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Wo wir dir entgegenlaufen werden und wir wissen werden, wir sind am Ziel angelangt. Wir sind zu Hause, wir haben unseren Lauf vollendet. Und an diesem Tag, Vater, wollen wir zu dir als König, zu dir als Bräutigam wollen wir passen. Danke, dass du in uns das Wollen und das Vollbringen wirkst. Und dass, wenn wir danach streben, dir zu gefallen, es nicht darum geht, ob wir gerechtfertigt sind vor dir, sondern dass wir deine Schönheit in uns sichtbar werden lassen wollen, weil wir dir gefallen wollen. Amen.